From the conference center,
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagnachmittagsversammlung der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung. Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur letzten Versammlung der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen die Mitglieder der Kirche und unsere Freunde in aller Welt, die diese Ereignisse über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Andrew Unsworth an der Orgel und Brian Mathias an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied in Hymns of Praise. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Gary B. Saban von den 70ern.
Thank you.
Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dankbar für die Gelegenheit, hier zu sein, versammelt bei dieser letzten Versammlung der Generalkonferenz. Wir sind so dankbar für die inspirierende Musik und die Botschaften, die wir gehört und verspürt haben bei dieser offenbarungsreichen historischen Konferenz an diesem Wochenende. Wir bitten dich, dass du unser Herz öffnest, unseren Verstand für die vorbereiteten Botschaften. Mögst du uns eingeben, was wir wissen müssen und dir näher kommen und Jünger deines Sohnes werden. Wir denken auch an die vielen Menschen hier und überall in der Welt, die schwere Lasten tragen, die sich einsam fühlen oder sich fürchten oder verwirrt sind. Wir beten darum, dass die Klarheit des Evangeliums und der Trost darin die Hoffnung ihnen gibt, die sie brauchen, auch die Antworten, die sie suchen. Wir sind sehr dankbar für deine Liebe, für deinen geliebten Sohn, für den Plan und die Gelegenheit, hier zu sein, geführt zu werden von Propheten und Offenbarern. Mögen wir einander dienen, wie dein Prophet es uns gelehrt hat. Mögen wir auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg vorangehen und dies in Würdigkeit tun. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »Christus ist mein Herr«. Danach freuen wir uns, von Präsident Henry B. Eyring, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Ihm folgt Bruder Brian K. Ashton, zweiter Ratgeber in der Sonntagsschulpräsidentschaft. Danach spricht Elder Robert C. Gay von der Präsidentschaft der 70er zu uns, gefolgt von Elder Matthew L. Carpenter von den 70ern.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich, dass ich zu Ihnen sprechen kann. Diese Konferenz hat mich sehr erbaut. Der Heilige Geist hat die Musik und die Worte der Sprecher in unser Herz getragen. Ich bete darum, dass derselbe Geist dies auch mit meinen Worten tun wird. Vor vielen Jahren war ich der erste Ratgeber eines Distriktspräsidenten im Osten der Vereinigten Staaten. Mehr als einmal sagte er auf der Fahrt zu einem unserer kleinen Zweige zu mir: Hal, wenn du jemandem begegnest und ihn so behandelst, als hätte er gerade große Herausforderungen, dann liegst du in mehr als der Hälfte der Fälle richtig. Er hatte nicht nur recht. Ich habe auch im Laufe der Jahre festgestellt, dass seine Schätzung eher zu niedrig war. Heute möchte ich Ihnen bei all den Herausforderungen, die Sie erleben, Mut machen. Unser sterbliches Leben wurde von einem liebenden Gott als Prüfung gestaltet und soll für uns alle eine Quelle des Wachstums sein. Sie kennen sicher die Worte Gottes über seine Kinder bei der Erschaffung der Welt. Und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet. Von Anfang an waren die Prüfungen nicht einfach. Wir erleben Herausforderungen, weil wir einen sterblichen Körper haben. Wir leben alle in einer Welt, in der des Satans Krieg gegen die Wahrheit und gegen unser Glück immer heftiger wird. Es mag Ihnen so vorkommen, dass die Welt und auch Ihr Leben immer mehr in Aufruhr gerät. Mich beruhigt, dass der liebende Gott, der diese Prüfungen zulässt, auch einen sicheren Weg bereitet hat, wie wir sie bestehen können. Unser Vater im Himmel hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen geliebten Sohn sandte, uns zu helfen. Sein Sohn, Jesus Christus, gab sein Leben für uns hin. In Gethsemane und am Kreuz trug Jesus Christus die Last all unserer Sünden. Er erlitt alle Bedrängnisse, alle Schmerzen und die Auswirkungen unserer Sünden, damit er uns in allen Prüfungen des Lebens trösten und stärken kann. Der Herr sagte einst zu seinen Dienern: Der Vater und ich sind eins. Ich bin im Vater und der Vater in mir. Und insofern ihr mich empfangen habt, seid ihr in mir und ich in euch. Darum bin ich mitten unter euch und ich bin der gute Hirte und der Stein Israels. Wer auf diesem Felsen baut, wird nie fallen. Unser Prophet, Präsident Russell M. Nelson, gab uns dieselbe Zusicherung. Außerdem beschrieb er, wie wir auf diesen Felsen bauen und den Namen des Herrn in unser Herz aufnehmen können, um uns durch unsere Herausforderungen zu führen. Er hat gesagt: Sie, die Sie im Moment mutlos sind, denken Sie daran. Es war nicht so gedacht, dass das Leben einfach ist. Wir müssen auf unserem Weg Schwierigkeiten und Kummer ertragen. Denken Sie daran, für Gott ist nichts unmöglich. Er ist Ihr Vater. Sie sind ein Sohn oder eine Tochter, in seinem Abbild erschaffen. Und durch Ihre Würdigkeit sind Sie berechtigt, Offenbarung für Ihre rechtschaffenen Bemühungen zu empfangen. Sie können den heiligen Namen des Herrn auf sich nehmen. Sie können sich dafür würdig machen, im heiligen Namen Gottes zu sprechen. Präsident Nelsons Worte erinnern uns an die Verheißung im Abendmahlsgebet. Eine Verheißung, die unser Vater im Himmel erfüllt, wenn wir das tun, was wir versprochen haben. Hören Sie gut zu. O Gott, ewiger Vater, wir bitten dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, segne und heilige dieses Brot für die Seele all derer, die davon nehmen, damit sie zum Gedächtnis des Leibes deines Sohnes essen und dir, o Gott, ewiger Vater, bezeugen, dass sie willens sind, den Namen deines Sohnes auf sich zu nehmen und immer an ihn zu denken und seine Gebote, die er ihnen gegeben hat, zu halten, damit sein Geist immer mit ihnen sei. Amen. Jedes Mal, wenn wir das Wort Amen sagen, nachdem das Gebet für uns gesprochen wurde, geben wir ein Versprechen. Indem wir vom Brot nehmen, zeigen wir, dass wir willens sind, den heiligen Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen und immer an ihn zu denken und seine Gebote zu halten. Dafür verheißt der Herr uns, dass sein Geist immer mit uns sein kann. Aufgrund dieser Verheißungen ist der Erretter der Fels, auf dem wir sicher stehen und ohne Angst jedem Sturm begegnen können. Als ich über die Worte dieses Bündnisses und der dazugehörigen Verheißungen und Segnungen nachdachte, fragte ich mich, was es bedeutet, willens zu sein, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen. Präsident Dallin H. Oaks hat erklärt, dies ist bedeutsam. Wenn wir vom Abendmahl nehmen, bezeugen wir nicht, dass wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen. Wir bezeugen, dass wir willens sind, dies zu tun. Dass wir lediglich unsere Bereitschaft bezeugen, lässt darauf schließen, dass noch etwas anderes geschehen muss, ehe wir diesen heiligen Namen wirklich in des Wortes tiefster Bedeutung auf uns nehmen. Die Aussage, dass wir willens sind, seinen Namen auf uns zu nehmen, zeigt, dass wir seinen Namen zum ersten Mal auf uns genommen haben, als wir uns taufen ließen. Seinen Namen auf sich zu nehmen, ist aber nicht mit der Taufe abgeschlossen. Wir müssen stets daran arbeiten, unser Leben lang seinen Namen auf uns zu nehmen, unter anderem, wenn wir beim Abendmahl unsere Bündnisse erneuern und wenn wir in einem heiligen Tempel des Herrn Bündnisse eingehen. Zwei wesentliche Fragen für uns alle lauten also: Was muss ich tun, um seinen Namen auf mich zu nehmen? Und woran erkenne ich, dass ich Fortschritt mache? Die Aussage von Präsident Nelson enthält eine hilfreiche Antwort. Er sagte, dass wir den Namen des Erlösers auf uns nehmen können und dass wir für ihn sprechen können. Wenn wir für ihn sprechen, dienen wir ihm. Denn wie soll jemand den Herrn kennen, dem er nicht gedient hat und der für ihn ein Fremder ist und den Gedanken und Absichten seines Herzens ferne steht? Das erfordert ein glaubensvolles Gebet. Wir müssen inständig zum Vater im Himmel beten, um herauszufinden, welche Worte wir sprechen sollen, um dem Erretter in seinem Werk helfen zu können. Wir müssen für diese Verheißung würdig sein, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte. Das ist dasselbe. Seinen Namen auf uns zu nehmen, bedeutet jedoch mehr, als für ihn zu sprechen. Es gibt bestimmte Gefühle, die wir in unserem Herzen haben müssen, um sein Diener sein zu können. Der Prophet Mormon beschrieb die Gefühle, die uns dazu befähigen, seinen Namen auf uns zu nehmen. Zu diesen Gefühlen zählen Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe, die die reine Christusliebe ist. Mormon hat erklärt, zu Leuten genau wie uns: Denn ich urteile, dass ihr Glauben an Christus habt, wegen eurer Sanftmut. Denn wenn ihr nicht Glauben an ihn habt, dann seid ihr nicht geeignet, dem Volk seiner Kirche zugezählt zu werden. Und weiter, meine geliebten Brüder, möchte ich zu euch über die Hoffnung reden. Wie wollt ihr Glauben erlangen, wenn ihr nicht Hoffnung habt? Und was ist es, das ihr erhofft? Siehe, ich sage euch, dass ihr durch das Sühnopfer Christi und die Macht seiner Auferstehung Hoffnung haben werdet, zu ewigem Leben erhoben zu werden. Und dies wegen eures Glaubens an ihn, gemäß der Verheißung. Darum, wenn der Mensch Glauben hat, muss er notwendigerweise Hoffnung haben. Denn ohne Glauben kann es gar keine Hoffnung geben. Und weiter siehe, ich sage euch, er kann nicht Glauben und Hoffnung haben, wenn er nicht sanftmütig und von Herzen demütig ist. Denn sonst ist sein Glaube und seine Hoffnung unnütz. Denn niemand ist vor Gott annehmbar, als nur die Sanftmütigen und die von Herzen Demütigen. Und wenn ein Mensch sanftmütig und von Herzen demütig ist und durch die Macht des Heiligen Geistes bekennt, dass Jesus der Christus ist, muss er notwendigerweise Nächstenliebe haben. Denn wenn er keine Nächstenliebe hat, ist er nichts. Darum muss er notwendigerweise Nächstenliebe haben. Nach dieser Beschreibung der Nächstenliebe hat Mormon weiter erklärt, aber die Nächstenliebe ist die reine Christusliebe und sie dauert für immer fort. Und bei wem am letzten Tag gefunden wird, dass er sie besitzt, mit dem wird es wohl sein. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet, die ihr allen denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus sind, damit ihr Söhne Gottes werdet, damit wir, wenn er erscheinen wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, damit wir diese Hoffnung haben, damit wir rein gemacht werden, so wie er rein ist. Amen. Es ist mein Zeugnis, dass der Erretter seinen Namen in unser Herz legt. Bei vielen von ihnen wächst der Glaube an ihn. Sie sind hoffnungsvoller und optimistischer. Und sie spüren die reine Liebe Christi für andere und für sich selbst. Ich sehe das bei Missionaren in aller Welt. Ich sehe es bei Mitgliedern, die mit ihren Freunden und mit ihrer Familie über die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, sprechen. Männer, Frauen, junge Leute und selbst Kinder kümmern sich um andere aufgrund ihrer Liebe zum Erretter und zu ihrem Nächsten. Bereits nach der ersten Nachricht über eine Katastrophe auf der Welt planen die Mitglieder, wie sie zur Hilfe eilen können. Manchmal kommen sie von weit entfernt, ganz ohne darum gebeten zu werden. Manchmal fällt es ihnen schwer zu warten, bis sie in die betroffene Gegend gelangen können. Mir ist bewusst, dass einige, die heute zuhören, das Gefühl haben, ihr Glaube und ihre Hoffnung werden von ihren Schwierigkeiten erdrückt. Und vielleicht sehen sie sich nach Liebe. Brüder und Schwestern, der Herr verfügt in ihrer Nähe über Möglichkeiten, seine Liebe zu spüren und diese an andere weiterzugeben. Sie können voll Vertrauen beten, dass der Herr sie leiten möge, jemandem an seiner Stelle Liebe zu erweisen. Er beantwortet die Gebete demütiger, freiwilliger Helfer, wie sie es sind. Sie werden Gottes Liebe für sich selbst und für die Person, der sie an seiner Stelle dienen, spüren. Wenn sie den Kindern Gottes in ihren Schwierigkeiten beistehen, werden ihnen ihre eigenen Herausforderungen leichter erscheinen. Ihr Glaube und ihre Hoffnung werden gestärkt. Ich habe dies selbst miterlebt. Ihr ganzes Leben lang hat meine Frau für den Herrn gesprochen und den Menschen an seiner Stelle gedient. Wie ich bei anderer Gelegenheit schon erzählt hatte, sagte einer unserer Bischöfe immer einmal zu mir, Bruder Eigen, es ist erstaunlich. Jedes Mal, wenn ich von einem Mitglied der Gemeinde höre, das in Schwierigkeiten ist, eile ich zu Hilfe. Doch jedes Mal, wenn ich dann dort angekommen bin, war ihre Frau bereits da. Das war überall der Fall, wo wir in den letzten 56 Jahren gelebt haben. Inzwischen kann sie nur noch ein paar Worte am Tag sprechen. Sie wird von den Menschen besucht, denen sie an der Stelle des Herrn Liebe erwiesen hat. Jeden Abend und jeden Morgen singe ich mit ihr Kirchenlieder und wir beten gemeinsam. Ich muss die Gebete sprechen und die Lieder singen. Manchmal sehe ich, wie sie die Worte der Kirchenlieder lautlos mit den Lippen formt. Sie mag die Kinderlieder am liebsten. Die Gefühle, die sie offenbar besonders mag, kommen gut zum Ausdruck in dem Lied »Ich möchte so sein wie Jesus«. Vor einigen Tagen sangen wir die Worte des Refrains. Liebet einander, wie Jesus euch liebt. Seid immer freundlich bei dem, was ihr tut. Danach sagte sie leise, aber deutlich, wie Jesus, wie Jesus. Wenn sie unserem Erlöser gegenübersteht, wird sie bestimmt feststellen, dass er seinen Namen in ihr Herz geschrieben hat. und dass sie wie er geworden ist. Er hilft ihr durch ihre Schwierigkeiten, so wie er das auch bei ihnen tut. Ich bezeuge ihnen, dass der Erretter sie kennt und liebt. Er kennt ihren Namen, so wie sie seinen kennen. Er kennt ihre Schwierigkeiten. Er hat sie selbst erlebt. Mit seinem Sühnopfer hat er die Welt besiegt, indem sie willens sind, seinen Namen auf sich zu nehmen, werden sie unzähligen Menschen die Last leichter machen. Und mit der Zeit werden sie feststellen, dass sie den Erretter besser kennen und ihn mehr lieben. Sein Name wird in ihrem Herzen und in ihrem Gedächtnis verankert sein. Das ist der Name, mit dem sie gerufen werden. Und dies bezeuge ich voll Dankbarkeit für sein liebesvolles Wohlwollen, das er für mich, meine Lieben und für sie hat. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Schon ihr Leben lang strebt meine Frau Melinda von ganzem Herzen danach, eine treue Jüngerin Jesu Christi zu sein. Doch von Jugend an fühlte sie sich oft der Liebe und der Segnungen des Vaters im Himmel unwürdig, weil sie sein Wesen falsch verstand. Glücklicherweise hielt Melinda trotz der Traurigkeit, die sie empfand, weiterhin die Gebote. Vor ein paar Jahren machte sie einige Erfahrungen, die sie das Wesen Gottes besser verstehen ließen, auch seine Liebe zu seinen Kindern und seine Dankbarkeit für unsere, wenn auch unvollkommenen, Bemühungen, sein Werk zu tun. Was das bei ihr bewirkte, erklärt sie so: Jetzt bin ich mir sicher, dass der Plan des Vaters funktioniert. Er will, dass wir Erfolg haben und lässt uns das lernen und erfahren, was wir brauchen, um in seine Gegenwart zurückzukehren. Ich sehe mich und andere jetzt mehr, wie Gott uns sieht. Ich kann mit mehr Liebe und weniger Angst Mutter sein, unterrichten und helfen. Statt Sorge und Unsicherheit verspüre ich Frieden und Zuversicht. Ich fühle mich nicht verurteilt, sondern unterstützt. Mein Glaube ist fester, ich spüre die Liebe meines Vaters häufiger und inniger. Nur mit der richtigen Vorstellung vom Wesen, von der Vollkommenheit und den Eigenschaften des Vaters im Himmel kann man genügend Glauben ausüben, um Erhöhung zu erlangen. Die richtige Vorstellung von Gottes Wesen führt dazu, dass wir uns selbst und andere mit anderen Augen sehen und begreifen, wie sehr Gott seine Kinder liebt und wie viel ihm daran liegt, uns zu helfen, wie er zu werden. Eine falsche Vorstellung von seinem Wesen lässt uns vielleicht denken, dass wir es niemals schaffen, zu ihm zurückzukehren. Ich möchte heute über wichtige Punkte der Lehre im Zusammenhang mit dem Vater sprechen, die uns und vor allem diejenigen unter uns, die sich fragen, ob Gott sie liebt, sein wahres Wesen besser verstehen lassen, sodass wir größeren Glauben an ihn, seinen Sohn und seinen Plan für uns entwickeln. Im vorirdischen Dasein wurden wir als Geistkinder himmlischer Eltern geboren und lebten mit ihnen als Familie. Sie kannten uns, unterwiesen uns und liebten uns. Wir wollten unbedingt wie unser Vater im Himmel werden. Wir erkannten aber auch, was dazu nötig war: einen verherrlichten und sterblichen physischen Körper zu erhalten, zweitens zu heiraten und mit der Siegelungsmacht des Priestertums eine Familie zu gründen und drittens Wissen, Macht und göttliche Eigenschaften in Fülle zu erlangen. Deshalb entwickelte der Vater einen Plan, der es uns unter bestimmten Voraussetzungen ermöglichte, einen physischen Körper zu erhalten, der bei der Auferstehung unsterblich und verherrlicht wird, auf Erden zu heiraten und eine Familie zu gründen oder, falls diese einem Glaubenstreuen verwehrt bleibt, nach dem Erdenleben uns Richtung Vollkommenheit zu entwickeln und schließlich zu unseren Eltern im Himmel zurückzukehren, um mit ihnen und unserer Familie in Erhöhung und ewigem Glück zu leben. In den Heiligen Schriften wird dies der Plan der Errettung genannt. Wir waren für den Plan so dankbar, dass wir jubelten, als wir davon hörten. Jeder von uns akzeptierte die Bedingungen des Plans, also auch die Erfahrungen und Probleme des Erdenlebens, die uns dabei helfen, göttliche Eigenschaften zu entwickeln. Im Erdenleben sorgt der Vater im Himmel für die Umstände, die uns seinem Plan gemäß Fortschritt ermöglichen. Der Vater zeugte Jesus Christus im Fleisch und ließ ihm göttliche Hilfe zukommen, damit er seine irdische Mission erfüllen konnte. Ebenso wird der Vater im Himmel auch jeden jedem von uns helfen, wenn wir uns bemühen, seine Gebote zu halten. Der Vater gibt uns Entscheidungsfreiheit. Unser Leben liegt in seiner Hand, unsere Tage sind bekannt und unseren Jahren wird nichts abgerechnet werden. Er sorgt dafür, dass bei denen, die ihn lieben, schließlich alles zum Guten geführt wird. Der Vater im Himmel gibt uns unser tägliches Brot, wozu unsere Nahrung gehört, und auch die Kraft, die wir brauchen, um seine Gebote zu halten. Der Vater gibt uns gute Gaben. Er hört und erhört unsere Gebete. Der Vater im Himmel rettet uns vor dem Bösen, wenn wir es zulassen. Er weint, wenn wir leiden. Schlussendlich kommen all unsere Segnungen vom Vater. Der Vater im Himmel führt uns und gibt uns auf der Grundlage unserer Stärken, Schwächen und Entscheidungen die Erfahrungen, die wir brauchen, damit wir gute Frucht bringen. Wenn nötig, züchtigt der Vater uns, weil er uns liebt. Er ist ein Mensch des Rates, der uns berät, wenn wir ihn bitten. Es ist der Vater im Himmel, der uns den Einfluss und die Gabe des Heiligen Geistes sendet. Durch die Gabe des Heiligen Geistes kann Herrlichkeit, also die Intelligenz, das Licht, die Macht des Vaters in uns sein. Wenn wir uns um mehr Licht und Wahrheit bemühen, bis unser Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet ist, sendet der Vater den Heiligen Geist der Verheißung, der uns für das ewige Leben siegelt und uns in diesem oder im nächsten Leben das Angesicht Gottes offenbart. Der Vater im Himmel gießt auch in der Geisterwelt nach dem Tod weiterhin den Heiligen Geist aus und sendet denen, die das Evangelium brauchen, Missionare. Er erhört Gebete und sorgt dafür, dass die errettenden heiligen Handlungen stellvertretend empfangen werden können. Der Vater hat Jesus Christus auferweckt und ihm die Macht gegeben, die Auferstehung zustande zu bringen, durch die wir einen unsterblichen Körper erhalten. Die Erlösung und die Auferstehung des Erretters bringen uns in die Gegenwart des Vaters im Himmel zurück, wo wir von Jesus Christus gerichtet werden. Wer auf die Verdienste und die Barmherzigkeit und Gnade des heiligen Messias vertraut, wird einen verherrlichten Körper erhalten, gleich dem des Vaters, und mit ihm in einem Zustand nie endenden Glücks weilen. Dort wird der Vater all unsere Tränen abwischen und uns weiterhin darin unterstützen, ihm ähnlich zu werden. Sie sehen, der Vater im Himmel ist immer für uns da. Um wie der Vater zu werden, müssen wir seine Charakterzüge entwickeln. Zu seiner Vollkommenheit und seinen Eigenschaften gehören: Der Vater ist endlos und ewig. Er ist vollkommen gerecht, barmherzig, wohlwollend, langmütig und will nur unser Bestes. Der Vater im Himmel ist Liebe. Er hält seine Bündnisse. Er ändert sich nicht. Er kann nicht lügen. Der Vater sieht nicht auf die Person. Er weiß alles, Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges, seit Anbeginn. Der Vater im Himmel ist intelligenter als wir alle. Der Vater hat alle Macht und tut alles, was er sich im Herzen vornimmt. Brüder und Schwestern, wir können auf den Vater vertrauen und uns auf ihn verlassen. Weil er die Ewigkeit im Blick hat, sieht der Vater im Himmel auch das, was wir nicht sehen können. Es ist seine Freude, sein Werk und seine Herrlichkeit, unsere Unsterblichkeit und Erhöhung zustande zu bringen. Alles, was er tut, ist zu unserem Nutzen. Er wünscht sich unser ewiges Glück noch sehnlicher als wir selbst. Und er würde nicht verlangen, dass wir einen Moment länger Schweres durchmachen, als zu unserem Nutzen oder zum Nutzen derer, die wir lieben, absolut notwendig ist. Deshalb geht es ihm darum, uns zu helfen, Fortschritt zu machen und nicht uns zu richten und zu verurteilen. Als Geistsöhne und Töchter Gottes haben wir das Potenzial, wie der Vater zu werden. Dazu müssen wir den Vater im Namen des Sohnes anbeten. Das tun wir, wenn wir bestrebt sind, dem Willen des Vaters gehorsam zu sein, wie der Vater es war, und beständig umkehren. Dann werden wir Gnade um Gnade empfangen, bis wir von der Fülle des Vaters empfangen und mit seinem Wesen, seiner Vollkommenheit und seinen Eigenschaften ausgestattet werden. Wenn man sieht, wie weit wir als Sterbliche von dem entfernt sind, was der Vater im Himmel geworden ist, überrascht es nicht, dass manch einer meint, es sei unerreichbar, so zu werden wie der Vater. Die Heiligen Schriften sind jedoch unmissverständlich. Wenn wir im Glauben an Christus festhalten, umkehren und uns durch Gehorsam um Gottes Gnade bemühen, werden wir letztlich wie der Vater. Ich finde es tröstlich, dass alle, die sich bemühen, gehorsam zu sein, Gnade um Gnade empfangen und am Ende von seiner Fülle empfangen. Mit anderen Worten, auf uns allein gestellt können wir nicht wie der Vater werden. Vielmehr geschieht es durch Gnadengaben, manchmal große, aber meistens kleine, die aufeinander aufbauen, bis wir eine Fülle haben. Aber es wird geschehen. Ich bitte Sie, vertrauen Sie darauf, dass der Vater im Himmel weiß, wie er Sie erhöht. Bemühen Sie sich um seine tägliche Unterstützung und streben Sie im Glauben an Christus vorwärts, auch dann, wenn Sie Gottes Liebe nicht verspüren. Vieles verstehen wir nicht, wenn es darum geht, wie der Vater zu werden. Aber ich kann mit Gewissheit bezeugen, dass das Bestreben, wie der Vater zu werden, jedes Opfer wert ist. Ganz gleich, wie groß die Opfer sind, die wir hier auf Erden bringen, sie sind kein Vergleich zu der unermesslichen Freude, dem Glück und der Liebe, die wir in der Gegenwart Gottes verspüren werden. Wenn Sie nicht wissen, ob sich das von Ihnen geforderte Opfer lohnt, denken Sie daran, dass der Erretter Ihnen zuruft: Ihr habt noch nicht verstanden, welch große Segnungen der Vater für euch bereitet hat. Und ihr könnt jetzt noch nicht alles ertragen. Doch seid guten Mutes, denn ich werde euch weiterführen. Ich bezeuge, dass der Vater im Himmel Sie liebt und möchte, dass Sie eines Tages wieder bei ihm sind. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine Mitbrüder und Schwestern, als ich vor kurzem über Präsident Nelsons Aufruf nachdachte, die Kirche bei ihrem offenbarten Namen zu nennen, schlug ich die Passage nach, wo der Erretter die Nephiten über den Namen der Kirche unterwies. Als ich die Worte des Erretters las, fiel mir auf, dass er dem Volk auch sagte: Ihr müsst den Namen Christi auf euch nehmen. Daraufhin dachte ich über mich selbst nach und fragte mich: Nehme ich den Namen des Erretters so auf mich, wie er es von mir erwartet? Heute möchte ich über einige Eingebungen sprechen, die mir als Antwort auf meine Frage gekommen sind. Erstens, den Namen Christi auf uns zu nehmen, bedeutet, dass wir uns im Glauben darum bemühen, mit Gottes Augen zu sehen. Wie sieht Gott die Menschen? Joseph Smith hat gesagt: Während aber ein Teil der Menschheit ohne Gnade über den anderen urteilt und ihn verdammt, blickt der erhabene Vater des Universums liebevoll und mit väterlicher Fürsorge auf alle Menschen hernieder, denn seine Liebe ist unergründlich. Vor ein paar Jahren starb meine ältere Schwester. Ihr Leben war nicht einfach gewesen. Sie hatte mit dem Evangelium gerungen und war in der Kirche nie richtig aktiv gewesen. Ihr Mann hatte sie verlassen und sie musste allein für die 4 Kinder sorgen. Am Abend, als sie starb, gab ich ihr in Anwesenheit ihrer Kinder einen Segen, damit sie friedlich aus diesem Leben scheiden konnte. Da wurde mir bewusst, dass ich zu oft nur ihre Prüfungen und ihre mangelnde Aktivität in der Kirche gesehen hatte. Als ich ihr an jenem Abend die Hände auflegte, wies mich der Geist massiv zurecht. Das Gute an ihr wurde mir nur zu bewusst. Und ich durfte sie sehen, wie Gott sie sah. Nicht als jemanden, der mit dem Evangelium und dem Leben Probleme hatte, sondern als jemanden, der mit Schwierigkeiten fertig werden musste, die ich nicht hatte. Ich sah sie als hervorragende Mutter, die trotz erheblicher Hindernisse 4 großartige Kinder großgezogen hatte. Ich sah sie als Freundin unserer Mutter, die sich nach dem Tod unseres Vaters die Zeit genommen hatte, für Mutter zu sorgen und ihr eine Gefährtin zu sein. Ich glaube, an diesem letzten Abend mit meiner Schwester stellte mir Gott die Frage: Ist dir nicht klar, dass jeder um dich herum ein heiliges Wesen ist? Brigham Young hat gesagt: Ich wünschte, ich könnte die Heiligen dazu bringen, die Menschen so zu begreifen, wie sie sind, und nicht so, wie man selbst ist. Wie oft wird gesagt, so jemand hat etwas falsch gemacht, er kann kein Heiliger sein. Wir hören, wie manche fluchen und lügen oder den Sabbat nicht heilig halten. Richten Sie solche Menschen nicht, denn sie wissen nicht, welche Absichten der Herr mit ihnen hat. Seien Sie lieber nachsichtig mit ihnen. Kann sich einer von Ihnen vorstellen, dass Sie und Ihre Lasten unbemerkt an unserem Erretter vorbeigehen? In den Augen des Erretters waren der Samariter, der Ehebrecher, der Steuereintreiber, der Aussätzige, der psychisch Kranke und der Sünder allesamt gleich. Sie alle waren Kinder seines Vaters und sie alle konnten erlöst werden. Können Sie sich vorstellen, dass er sich von jemandem, der Zweifel an seinem Platz im Reich Gottes hat oder der sich überhaupt mit irgendetwas herumquält, abwendet? Ich kann es nicht. In den Augen Christi ist jede Seele unendlich wertvoll. Niemand wurde zum Scheitern vorherordiniert. Ewiges Leben steht jedermann offen. Dank der Zurechtweisung durch den Geist am Sterbebett meiner Schwester habe ich etwas Wichtiges gelernt. Wenn wir mit den Augen Christi sehen, erringen wir einen zweifachen Sieg. Die Erlösung derer, mit denen wir zu tun haben, und unsere eigene Erlösung. Zweitens, um den Namen Christi auf uns zu nehmen, müssen wir nicht nur mit Gottes Augen sehen. Wir müssen auch das Werk Christi tun und dienen, wie er gedient hat. Wir lassen die Welt hinter uns, fügen uns Gottes Willen, sammeln Israel und lassen unser Licht vor den Menschen leuchten. Wir empfangen die Bündnisse und heiligen Handlungen der wiederhergestellten Kirche Christi und leben danach. Wenn wir das tun, rüstet Gott uns mit Macht aus, die uns selbst, unserer Familie und anderen zugutekommt. Fragen Sie sich einmal, kenne ich jemanden, der die Mächte des Himmels nicht braucht? Gott wird Wunder unter uns wirken, wenn wir uns heiligen. Wir heiligen uns, indem wir im Herzen rein werden. Wir werden im Herzen rein, wenn wir auf Christus hören, von unseren Sünden umkehren, uns bekehren und lieben, wie er geliebt hat. Der Erretter hat uns die Frage gestellt, wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Vor kurzem habe ich von einer Begebenheit aus dem Leben von Elder James E. Talmadge erfahren. Sie ließ mich innehalten und darüber nachdenken, wie sehr ich die Menschen um mich liebe und ihnen diene. Als die tödliche Diphtherie-Epidemie 1892 ihren Höhepunkt erreicht hatte, erfuhr Elder Talmadge als junger Professor vor seiner Zeit als Apostel von einer ihm unbekannten Familie in seiner Nachbarschaft, die nicht der Kirche angehörte und bei der die Krankheit ausgebrochen war. Niemand wollte sich selbst in Gefahr bringen und das bakterienverseuchte Haus betreten. Elder Talmadge machte sich jedoch umgehend auf den Weg dorthin. Er fand 4 Kinder vor. Ein 2,5-jähriges lag tot am Boden, ein 5- und ein 10-jähriges hatten starke Schmerzen und ein 13-jähriges war sehr geschwächt. Die Eltern waren von Kummer und Müdigkeit gezeichnet. Elder Talmadge zog dem toten Kind frische Kleidung an, versorgte die Lebenden, fegte die Zimmer, trug die schmutzige Kleidung nach draußen und verbrannte alle von der Krankheit verseuchten Sachen. Er mühte sich den ganzen Tag lang und kam dann am folgenden Morgen wieder. Über Nacht starb der 10-jährige Junge. Er nahm die 5-jährige in die Arme. Sie hustete ihm blutigen Schleim ins Gesicht und auf die Kleidung. Er schrieb, ich konnte sie einfach nicht loslassen. Bis sie starb, hielt er sie in seinen Armen. Er half beim Begräbnis aller 3 Kinder und sorgte dafür, dass die trauernde Familie Essen und saubere Kleidung bekam. Als Elder Talmadge nach Hause kam, entsorgte er seine Kleidung, badete in einer zinkhaltigen Lösung, hielt sich von seiner Familie fern und erlitt dann einen milden Anfall der Krankheit. Um uns herum stehen so viele Menschenleben auf dem Spiel. Wir Mitglieder der Kirche nehmen den Namen des Erretters auf uns, indem wir uns heiligen und allen Menschen dienen, ganz gleich, wer sie sind oder woran sie glauben. Auf diese Weise werden Leben gerettet. Zu guter Letzt glaube ich, dass man Christus vertrauen muss, um seinen Namen auf sich zu nehmen. Eines Sonntags stellte eine junge Frau in einer Versammlung in etwa diese Frage. Mein Freund und ich haben vor kurzem Schluss gemacht und er hat sich entschieden, die Kirche zu verlassen. Er sagt, er sei noch nie so glücklich gewesen. Wie ist das möglich? Der Erretter hat diese Frage beantwortet, als er zu den Nephiten sagte, aber wenn euer Leben nicht auf mein Evangelium gebaut ist, sondern auf Menschenwerk gebaut ist oder auf die Werke des Teufels, wahrlich, ich sage euch, ihr habt eine Zeit lang Freude an euren Werken und bald kommt das Ende. Ohne das Evangelium Jesu Christi gibt es einfach keine bleibende Freude. Während der Versammlung dachte ich an die vielen guten Menschen, die ich kenne, die schwere Lasten zu tragen haben und für die manche Gebote eine enorme Hürde darstellen. Ich fragte mich, was würde der Erretter Ihnen wohl noch sagen? Ich glaube, er würde fragen, vertraust du mir? Zu der Frau, die an Blutfluss litt, sagte er, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Eine meiner Lieblingsschriftstellen ist Johannes 4, Vers 4. Dort heißt es, er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. Warum mag ich diese Schriftstelle so sehr? Weil Jesus nicht nach Samarien gehen musste. Zu Jesu Zeiten verachteten die Juden die Samariter. Sie benutzten einen Weg, der um Samarien herumführte. Jesus beschloss aber, nach Samarien zu gehen und zum ersten Mal aller Welt zu verkünden, dass er der verheißene Messias war. Dafür wählte er nicht nur eine ausgestoßene Bevölkerungsgruppe aus, sondern auch noch eine Frau. Und zwar nicht irgendeine Frau, sondern eine Frau, die in Sünde lebte. Jemanden, auf den zur damaligen Zeit jeder herabsah. Ich glaube, Jesus hat das getan, damit jeder von uns stets erkennen kann, dass seine Liebe stärker ist, als alles ist, was uns zu schaffen macht. Furcht, Wunden, Suchterkrankungen, Zweifel, Versuchungen, Sünden, zerrüttete Familien, Depressionen und Ängste, chronische Krankheiten, Armut, Missbrauch, Verzweiflung oder Einsamkeit. Er möchte, dass alle wissen, dass es nichts und niemanden gibt, den er nicht heilen und dem er nicht beständige Freude schenken kann. Seine Gnade ist ausreichend. Er allein ist unter alles hinabgefahren. Die Macht seines Sündopfers ist die Macht, mit jeder Last in unserem Leben fertig zu werden. Aus der Begebenheit mit der Frau am Brunnen lernen wir, dass Christus unsere Lebensumstände kennt und dass wir immer an seiner Seite gehen können, ganz gleich, wo wir stehen. Zu der Frau am Brunnen und zu jedem von uns sagt er: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird er eine Quelle haben, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Warum sollte man sich irgendwo auf der Reise durchs Leben vom einzigen Erretter abwenden, der alle Macht hat, zu heilen und zu befreien? Welchen Preis Sie auch zahlen müssen, um ihm zu vertrauen, der Preis ist es wert. Meine Brüder und Schwestern, entscheiden wir uns, mehr Glauben an den Vater im Himmel und unseren Erretter Jesus Christus zu haben. Aus tiefster Seele gebe ich Zeugnis, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage die Kirche des Erretters ist. Wir werden durch einen wahren Propheten vom lebendigen Christus geführt. Ich bete darum, dass wir voll Glauben den Namen Jesu Christi auf uns nehmen, indem wir andere mit seinen Augen sehen, ihnen dienen, wie er gedient hat, und darauf vertrauen, dass seine Gnade ausreichend ist, um uns nach Hause zurückzubringen und uns beständige Freude zu schenken. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ein paar Monate nach Beginn seiner Mission beendeten unser jüngster Sohn und sein Mitarbeiter gerade ihr Schriftstudium, als unser Sohn plötzlich dumpfe Kopfschmerzen bekam. Er fühlte sich ganz seltsam. Zuerst konnte er den linken Arm nicht mehr bewegen. Dann wurde seine Zunge taub. Die linke Gesichtshälfte hing kurz darauf etwas herunter. Er hatte Schwierigkeiten beim Sprechen. Er wusste, dass etwas nicht stimmte. Was er nicht wusste, er hatte soeben einen schweren Schlaganfall in drei Hirnregionen erlitten. Als eine Teillähmung eintrat, ergriff ihn Angst. Wie schnell ein Schlaganfallopfer ärztliche Hilfe erhält, kann sich erheblich auf den Umfang seiner Genesung auswirken. Sein treuer Mitarbeiter handelte entschlossen. Er rief den Notruf an und gab unserem Sohn einen Segen. Wie durch ein Wunder war der Rettungswagen nur 5 Minuten entfernt. Als unser Sohn im Krankenhaus eintraf, schätzte das medizinische Personal rasch die Lage ein. Die Ärzte waren dafür, unserem Sohn ein Medikament zu verabreichen, wodurch die auf den Schlaganfall zurückzuführenden Lähmungen im Laufe der Zeit wahrscheinlich wieder weggehen würden. Sollte unser Sohn jedoch keinen Schlaganfall erlitten haben, könnte das Medikament schwerwiegende Folgen wie Gehirnblutungen nach sich ziehen. Unser Sohn musste sich entscheiden. Er beschloss, das Medikament zu nehmen. Die völlige Genesung erforderte zwar weitere Operationen und nahm viele Monate in Anspruch, aber nachdem die Auswirkungen des Schlaganfalls im Wesentlichen wieder fort waren, kehrte unser Sohn schließlich in sein Missionsgebiet zurück und beendete seine Mission. Der Vater im Himmel ist allmächtig und allwissend. Er kennt unsere körperlichen Beschwerden. Er weiß, welche körperlichen Schmerzen wir aufgrund von Krankheit, Alter, einem Unfall oder einer angeborenen Störung erleiden. Er weiß um seelische Probleme, die mit Angstzuständen, Einsamkeit, Depressionen oder psychischen Erkrankungen verbunden sind. Er kennt einen jeden, dem Unrecht widerfahren oder der missbraucht oder misshandelt worden ist. Er kennt unsere Schwächen sowie die Neigungen und Versuchungen, die uns zu schaffen machen. Während des Erdenlebens werden wir im Hinblick darauf geprüft, ob wir das Gute statt das Böse wählen. Diejenigen, die Gottes Gebote halten, werden mit ihm in einem Zustand nie endenden Glücks leben. Um uns bei unserem Hinwirken darauf, wie er zu werden, zu helfen, hat der Vater im Himmel, sein Sohn Jesus Christus, alle Macht und alles Wissen gegeben. Es gibt kein körperliches, seelisches oder geistiges Gebrechen, das Christus nicht heilen kann. In den Heiligen Schriften wird von vielen Wundern berichtet, die sich während des irdischen Wirkens des Erretters zutrugen. Im Johannesevangelium lesen wir die Geschichte von einem Mann, der 38 Jahre lang an kräftezehrenden Gebrechen gelitten hatte. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke erwiderte, es sei niemand da, der ihm dann helfen könnte, wenn er es am meisten brauche. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Liege und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Liege und ging. Bitte beachten Sie, wie lange dieser Mann hilflos gelitten hatte. 38 Jahre lang. Und wie schnell im Vergleich dazu die Heilung erfolgte, als der Retter in sein Leben trat. Die Heilung erfolgte sofort. Ein andermal trat eine Frau, die schon seit 12 Jahren an Blutungen litt und ihren ganzen Lebensunterhalt für Ärzte aufgewandt hatte, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im gleichen Augenblick kam der Blutfluss zum Stillstand. Jesus sagte, es hat mich jemand berührt, denn ich fühlte, wie eine Kraft von mir ausströmte. Als die Frau merkte, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, erzählte sie vor dem ganzen Volk, wie sie sofort geheilt worden war. Durch sein geistliches Wirken vermittelte Christus klar, dass er Macht über den physischen Körper hat. Wir haben keinen Einfluss darauf, wann Christus uns von unseren körperlichen Gebrechen heilt. Heilung geschieht nach seinem Willen und seiner Weisheit. Manche Menschen, von denen in den Heiligen Schriften berichtet wird, litten jahrzehntelang, andere ihr ganzes irdisches Leben lang. Ein Gebrechen im irdischen Leben kann uns läutern und unser Vertrauen in Gott vertiefen. Wenn wir jedoch Christus bereitwillig einbeziehen, stärkt er uns und steht stets in geistiger Hinsicht. Darauf sind wir besser imstande, unsere Lasten zu tragen. Letztendlich wissen wir, dass bei der Auferstehung jedes körperliche Gebrechen, jede Krankheit und jede Unvollkommenheit geheilt werden. Diese Gabe wird der gesamten Menschheit durch das Sühnopfer Jesu Christi zuteil. Jesus Christus kann mehr als nur unseren physischen Körper heilen. Er kann auch unseren Geist heilen. In den Heiligen Schriften lesen wir immer wieder, wie Christus denen half, deren Geist schwach war und sie heilte. Wenn wir über diese Begebenheiten nachdenken, nehmen unsere Hoffnung und unser Glaube daran zu, dass der Retter die Macht hat, uns auf unserem Lebensweg zu segnen. Jesus Christus kann unser Herz wandeln und uns von den Auswirkungen von eventuell erlittenem Unrecht, Missbrauch oder erlittener Misshandlung heilen. Er kann unsere Fähigkeit stärken, Verlust und Kummer zu ertragen und uns Frieden schenken, damit wir die Prüfungen in unserem Leben besser ertragen zu können und uns damit seelisch heilen. Christus kann uns auch heilen, wenn wir sündigen. Wir sündigen, wenn wir bewusst eines von Gottes Gesetzen brechen. Wenn wir sündigen, wird unsere Seele unrein. Nichts Unreines kann in Gottes Gegenwart wohnen. Von Sünde rein zu werden, bedeutet, geistig geheilt zu werden. Gott Vater weiß, dass wir sündigen werden. Er hat jedoch einen Weg bereitet, wie wir erlöst werden können. Ellen G. Robbins hat erklärt, Umkehr ist nicht Gottes Ausweichplan, falls wir vielleicht versagen. Umkehr ist sein Plan, weil er weiß, dass wir versagen werden. Wir sündigen zwar, haben aber immer die Gelegenheit, das Gute anstatt das Böse zu wählen. Wir wählen das Gute, wenn wir umkehren, nachdem wir gesündigt haben. Durch Jesus Christus und sein Sühnopfer können wir, sofern wir umkehren, von unseren Sünden erlöst und in die Gegenwart Gott Vaters zurückgebracht werden. Geistige Heilung ist nicht einseitig. Sie erfordert die erlösende Macht des Erretters und aufrichtige Umkehr seitens des Sünders. Wer nicht umkehren will, weist die Heilung zurück, die Christus anbietet. Für ihn ist es so, als sei keine Erlösung vollbracht worden. Ich habe schon oft mit Menschen, die umkehren wollen, Rat gehalten. Dabei beachte ich erstaunt, dass die in die Sünde verstrickt sind, sich schwer taten, gute Entscheidungen zu treffen. Der Heilige Geist verließ die Betreffenden und es fiel ihnen dann oft schwer, Entscheidungen zu treffen, die sie näher zu Gott bringen würden. Sie hatten Monate oder Jahre lang zu kämpfen, beladen mit Scham oder Angst, ob der Folgen ihrer Sünden. Oft hatten sie den Eindruck, sie konnten sich niemals ändern oder Vergebung erlangen. Sie brachten mir gegenüber oft ihre Angst zum Ausdruck, dass ihr Leben, wenn sie wüssten, was sie getan hätten, ihre Lieben, sie nicht mehr lieben oder sie verlassen würden. Diese Denkweise, sofern sie es nicht ablegen, führte dazu, lieber zu schweigen und ihre Umkehr aufzuschieben. Sie hielten es fälschlicherweise für besser, erst einmal nicht umzukehren, damit sie diejenigen, die ihnen am Herzen lagen, nicht noch mehr verletzen. Sie glaubten, es sei besser, nach diesem Leben zu leiden, als jetzt den Vorgang der Umkehr aufzuschieben, zu durchschreiten. Brüder und Schwestern, es ist nie ein guter Gedanke, seine Umkehr aufzuschieben. Durch Angst will der Widersacher uns oftmals davon abhalten, dass wir auf Grundlage unseres Glaubens an Jesus Christus sofort handeln. Wenn geliebte Menschen von sündhaftem Verhalten erfahren, mögen sie zwar zutiefst verletzt sein, aber oft möchten sie dem wahrhaft umkehrwilligen Sünder doch helfen, sich zu ändern und sich mit Gott zu versöhnen. Und tatsächlich wird geistige Heilung beschleunigt, wenn der Sünder seine Fehler eingesteht und von Menschen umgeben ist, die ihn lieb haben und ihm helfen, seine Sünden abzulegen. Vergessen wir auch nicht, dass Jesus Christus zudem die Macht hat, die unschuldigen Opfer von Sünde, die sich ihm zuwenden, zu heilen. Elder Boyd K. Packer hat gesagt, unser Geist nimmt Schaden, wenn wir Fehler machen und sündigen. Doch anders als beim sterblichen Körper bleiben, wenn der Vorgang der Umkehr abgeschlossen ist, dank des Sühnopfers Jesu Christi keine Narben zurück. Uns ist verheißen, siehe, wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben. Und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Wenn wir mit voller Herzensabsicht umkehren, wird der große Plan der Erlösung sogleich in unserem Leben zu Wege gebracht. Der Erretter wird uns heilen. Der Mitarbeiter unseres Sohnes und die medizinischen Fachkräfte im Missionsgebiet, die sich nach dem Schlaganfall um unseren Sohn kümmerten, handelten schnell. Unser Sohn beschloss, das Medikament zu nehmen, das den Auswirkungen des Schlaganfalls entgegenwirken sollte. Die durch den Schlaganfall ausgelösten Lähmungen, an denen er für den Rest seines Lebens hätte leiden können, verschwanden. Ebenso gilt für uns, je schneller wir umkehren und das Sühnopfer Jesu Christi zur Anwendung bringen, desto früher können wir von den Auswirkungen der Sünde geheilt werden. Präsident Russell M. Nelson hat diese Bitte ausgesprochen. Falls Sie den Weg verlassen haben, möchte ich Sie bitten, zurückzukommen. Welche Sorgen oder Schwierigkeiten Sie auch haben, es gibt in dieser Kirche, der Kirche des Herrn, einen Platz für Sie. Sie und Generationen noch Ungeborene werden gesegnet, wenn sie jetzt handeln und auf den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zurückkehren. Unsere geistige Heilung erfordert, dass wir uns den Bedingungen fügen, die unser Retter vorgegeben hat. Wir dürfen nicht zögern. Wir müssen heute handeln. Handeln Sie jetzt, damit keine geistige Lähmung Ihren ewigen Fortschritt verhindert. Wenn Sie während meiner Ansprache das Bedürfnis verspürt haben, jemandem, dem Sie Unrecht getan haben, um Vergebung zu bitten, lege ich Ihnen ans Herz zu handeln. Gestehen Sie ein, was Sie falsch gemacht haben. Bitten Sie den Betreffenden um Vergebung. Wenn Sie eine Sünde begangen haben, die sich auf Ihre Tempelwürdigkeit auswirkt, bitte ich Sie, sich mit Ihrem Bischof zu beraten, und zwar noch heute. Schieben Sie es nicht auf. Meine Brüder und Schwestern, Gott ist unser Vater im Himmel und er liebt uns. Er hat uns seinen geliebten Sohn Jesus Christus alle Macht und alles Wissen gegeben. Dank ihm werden eines Tages alle Menschen für immer von jedem körperlichen Gebrechen geheilt. Dank des Sühnopfers Jesu Christi wird der Retter uns, wenn wir uns zur Umkehr entschließen, unser Herz voll und ganz ihm zuwenden, in geistiger Hinsicht heilen. Diese Heilung kann sofort beginnen. Wir haben die Wahl. Wollen wir gesund werden? Ich bezeuge, dass Jesus Christus den Preis gezahlt hat, damit wir gesund werden können. Wir müssen uns jedoch dafür entscheiden, die heilende Medizin zu nehmen, die er anbietet. Nehmen Sie sie heute, schieben Sie sie nicht auf. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Anwesenden und der Chor singen nun gemeinsam das Lied Ehre sei unserem Herrn, Nummer 35 im Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir von Elder Dale G. Rendlund vom Kollegium der Zwölf Apostel. Ihm folgt Elder Jack and Gerard von den 70ern. Anschließend spricht Elder Gary E. Stevenson vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns. Dies ist die 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Thank you.
Die fiktive Person Mary Poppins ist ein typisches englisches Kindermädchen, das zufällig auch zaubern kann. Sie schwebt auf dem Ostwind heran, um Familie Banks zu helfen, die im Kirschbaumweg Nummer 17 im edwardianischen London wohnt. Ihr werden die Kinder Jane und Michael anvertraut. Auf feste, aber auch gütige Weise fängt sie an, ihnen wertvolle Lektionen zu vermitteln, und das mit einem Hauch Magie. Jane und Michael machen beträchtlichen Fortschritt, aber Mary beschließt, dass es Zeit für sie ist, weiterzuziehen. Im Musical versucht Marys Freund Bert, ein Kaminfeger, sie umzustimmen. Er sagt, es sind doch nette Kinder, Mary. Mary entgegnet, würde ich mich sonst mit ihnen abgeben? Aber ich kann ihnen nicht helfen, wenn sie sich nicht helfen lassen. Und nirgends stößt man auf so taube Ohren wie bei einem Kind, das alles besser weiß. Bert fragt, also? Mary antwortet, also muss der nächste Schritt von ihnen kommen. Brüder und Schwestern, wie Jane und Michael Banks sind auch wir nette Kinder, die der Mühe wert sind. Der Vater im Himmel möchte uns helfen und segnen, wir lassen dies aber nicht immer zu. Manchmal tun wir sogar so, als würden wir alles besser wissen. Und auch wir müssen den nächsten Schritt ohne Hilfe gehen. Deshalb sind wir von unserer vorirdischen himmlischen Heimat zur Erde gekommen. Zu unserem Schritt gehört, dass wir Entscheidungen treffen. Der Vater im Himmel hat sich nicht zum Ziel gesetzt, dass seine Kinder tun, was richtig ist, sondern dass sich seine Kinder entscheiden, das Richtige zu tun und letztendlich wie er werden. Wenn es ihm nur darum ginge, dass wir gehorsam sind, würde er uns sofort belohnen oder bestrafen, um unser Verhalten zu beeinflussen. Gott ist jedoch nicht daran interessiert, dass seine Kinder einfach nur abgerichtete und gehorsame Haustiere werden, die im zelestialen Wohnzimmer nicht auf seinen Hausschuhen herumkauen. Nein, Gott möchte, dass seine Kinder in geistiger Hinsicht erwachsen werden und in den Familienbetrieb mit einsteigen. Gott hat einen Plan erstellt, durch den wir Erben in seinem Reich werden können, einen von Bündnissen vorgezeichneten Weg, der uns dahin führt, wie er zu werden, ein Leben wie er zu haben und als Familie auf ewig in seiner Gegenwart zu leben. Die Entscheidungsfreiheit eines jeden war und ist für seinen Plan grundlegend, wie wir während unseres vorirdischen Daseins erfuhren. Wir haben den Plan angenommen und uns entschieden, auf die Erde zu kommen. Um sicherzustellen, dass wir Glauben ausüben und lernen, unsere Entscheidungsfreiheit richtig zu nutzen, wurde unser Sinn mit einem Schleier des Vergessens überzogen, damit wir uns nicht an Gottes Plan erinnern. Ohne diesen Schleier würden Gottes Absichten nicht erreicht werden, weil wir keinen Fortschritt machen und nicht die vertrauenswürdigen Erben werden könnten, die er sich wünscht. Der Prophet Lehi hat gesagt, darum hat der Herr Gott dem Menschen gewährt, für sich selbst zu handeln. Der Mensch könnte aber nicht für sich selbst handeln, wenn es nicht so wäre, dass er von dem einen oder dem anderen angezogen würde. Vereinfacht gesagt, eine Option ist Jesus Christus, der Erstgeborene des Vaters. Die andere Option ist der Satan, Luzifer, der die Entscheidungsfreiheit vernichten und die Macht an sich reißen will. In Jesus Christus haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Als er sein Sühnopfer vollbracht hatte, fuhr Jesus in den Himmel auf, um vom Vater seine Rechte der Barmherzigkeit zu beanspruchen, die er auf die Menschenkinder hat. Und da er die Rechte der Barmherzigkeit beansprucht hat, tritt er für die Sache der Menschenkinder ein. Dass Christus beim Vater für uns eintritt, ist kein Widerspruch. Jesus Christus, der zuließ, dass sein Wille im Willen des Vaters verschlungen wurde, würde für nichts eintreten, was der Vater sich nicht seit jeher gewünscht hat. Der Vater im Himmel feuert uns zweifellos an und freut sich über unsere Erfolge. Christi Fürsprache besteht zumindest teilweise darin, dass er uns daran erinnert, dass er für unsere Sünden bezahlt hat und dass niemand außerhalb der Reichweite der Barmherzigkeit Gottes ist. Denjenigen, die an Jesus Christus glauben, umkehren, sich taufen lassen und bis ans Ende ausharren, ein Vorgang, der zur Versöhnung führt, vergibt der Erretter, er heilt sie und tritt für sie ein. Er ist unser Helfer, Tröster und Fürsprecher. Er bezeugt unsere Versöhnung mit Gott und bürgt dafür. Im krassen Gegensatz dazu ist Luzifer ein Ankläger. Johannes der Offenbarer beschrieb Luzifers endgültige Niederlage. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Warum? Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und Nacht vor Gott und vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Luzifer ist der Ankläger. Er sprach sich im vorirdischen Dasein gegen uns aus und prangert uns auch weiterhin in diesem Leben an. Er ist darauf aus, uns herunterzuziehen. Er möchte, dass wir endloses Leid erfahren. Er ist derjenige, der uns einredet, dass wir unzulänglich sind, dass wir nicht gut genug sind und dass wir einen Fehler nicht hinter uns lassen können. Er ist der größte Tyrann, derjenige, der uns tritt, wenn wir am Boden liegen. Wenn Luzifer einem Kind das Laufen beibringen würde und das Kind stolpern würde, würde er das Kind anschreien, es bestrafen und ihm sagen, es solle das nicht nochmal versuchen. Luzifers Methoden bringen Entmutigung und Verzweiflung letzten Endes immer. Dieser Vater der Lügen ist der größte Vertreter der Unwahrheit und arbeitet gerissen daran, uns zu täuschen und abzulenken, denn er trachtet danach, dass alle Menschen so elend seien wie er selbst. Wenn Christus einem Kind das Laufen beibringen würde und das Kind stolpern würde, würde er dem Kind aufstehen helfen und es zu den nächsten Schritten ermutigen. Christus ist der Helfer und Tröster. Seine Methoden bringen Freude und Hoffnung. Letzten Endes immer. Gottes Plan enthält Anweisungen für uns, die in den Heiligen Schriften als Gebote bezeichnet werden. Diese Gebote sind keine skurrile oder willkürliche Sammlung von aufgezwungenen Regeln, die uns nur beibringen sollen, gehorsam zu sein. Sie sollen uns helfen, göttliche Eigenschaften zu entwickeln, zum Vater im Himmel zurückzukehren und dauerhafte Freude zu empfangen. Gehorsam gegenüber Gottes Geboten ist nicht blind. Wir entscheiden uns bewusst für Gott und seinen Weg nach Hause. Für uns gilt das gleiche Muster wie für Adam und Eva. Gott gab ihnen Gebote, nachdem er ihnen den Plan der Erlösung kundgetan hatte. Zwar möchte Gott, dass wir den von Bündnissen vorgezeichneten Weg gehen, doch er gesteht uns die Würde zu, uns zu entscheiden. Ja, Gott möchte, erwartet und weist an, dass jedes seiner Kinder für sich selbst entscheidet. Er zwingt uns nicht. Mit der Gabe der Entscheidungsfreiheit erlaubt Gott seinen Kindern, dass sie für sich selbst handeln und nicht auf sich einwirken lassen müssen. Die Entscheidungsfreiheit ermöglicht uns zu wählen, ob wir den Weg betreten oder nicht. Sie ermöglicht es uns, den Weg zu verlassen oder auch nicht. So wie wir nicht gezwungen werden können, zu gehorchen, können wir auch nicht gezwungen werden, nicht zu gehorchen. Niemand kann uns ohne unser Einverständnis vom Weg abbringen. Das trifft aber nicht auf diejenigen zu, deren Entscheidungsfreiheit missachtet wird. Sie sind nicht vom Weg abgekommen. Diese Menschen sind Opfer. Ihnen schenkt Gott Verständnis, Liebe und Mitgefühl. Wenn wir vom Weg abkommen, ist Gott traurig, weil er weiß, dass dies letztlich, aber unweigerlich, zu weniger Glück und verlorenen Segnungen führt. In den Heiligen Schriften wird das Abkommen vom Weg als Sünde bezeichnet und die darauffolgende Minderung des Glücks und der Verlust von Segnungen wird als Strafe bezeichnet. In diesem Sinn bestraft Gott uns nicht. Die Strafe ist eine Folge unserer Entscheidungen, nicht seiner. Wenn wir feststellen, dass wir vom Weg abgekommen sind, können wir wegbleiben oder uns dank des Sühnopfers Jesu Christi entscheiden, umzukehren und den Weg wieder zu betreten. In den Heiligen Schriften wird der Vorgang, dass wir uns entscheiden, uns zu ändern und zum Weg zurückzukehren, als Umkehr bezeichnet. Wenn wir nicht umkehren, bedeutet dies, dass wir uns entscheiden, auf die Segnungen zu verzichten, die Gott gewähren möchte. Wenn wir nicht bereit sind, uns dessen zu erfreuen, was wir hätten erlangen können, werden wir wieder an unseren eigenen Platz zurückkehren, um uns dessen zu erfreuen, was wir bereit sind zu empfangen. Es ist unsere Entscheidung, nicht die Gottes. Ganz gleich, wie lange es her ist, dass wir vom Weg abgekommen sind oder wie weit wir uns entfernt haben, in dem Moment, in dem wir beschließen, uns zu ändern, hilft Gott, uns zurückzukehren. Aus Gottes Sichtweise ist es dadurch, dass wir aufrichtig umkehren und mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, wenn wir auf den Weg zurückgekehrt sind, so, als wären wir nie davon abgekommen. Der Erretter zahlt für unsere Sünden und befreit uns von der drohenden Minderung unseres Glücks und unserer Segnungen. Dies wird in den Heiligen Schriften als Vergebung bezeichnet. Nach der Taufe rutschen alle Mitglieder vom Weg ab. Manche von uns springen sogar davon ab. Daher sind das Ausüben von Glauben an Jesus Christus, die Umkehr, das Erlangen von Hilfe von ihm und die Vergebung nicht ein einmaliges Ereignis, sondern ein lebenslanger Vorgang, ein Vorgang, der sich schrittweise wiederholt. So harren wir bis ans Ende aus. Wir müssen uns entscheiden, wem wir dienen wollen. Das Ausmaß unseres ewigen Glücks hängt davon ab, ob wir uns für den lebendigen Gott entscheiden und uns mit ihm an seinem Werk beteiligen. Wenn wir uns bemühen, den nächsten Schritt ohne Hilfe zu gehen, üben wir, unsere Entscheidungsfreiheit richtig zu nutzen. Wie zwei ehemalige Präsidentinnen der Frauenhilfsvereinigung gesagt haben, sollen wir kein Kleinkind sein, das immerzu verhätschelt und korrigiert werden muss. Gott möchte, dass wir erwachsen werden und für uns selbst bestimmen. Die Entscheidung, dem Plan des Vaters zu folgen, ist der einzige Weg, wie wir Erben in seinem Reich werden können. Nur dann kann er uns vertrauen, dass wir nicht einmal um etwas bitten, was gegen seinen Willen ist. Wir müssen aber daran denken, dass niemand so schwer zu unterweisen ist wie ein Kind, das alles besser weiß. Wir müssen also bereit sein, uns vom Herrn und seinen Dienern in seinen Wegen unterweisen zu lassen. Wir können darauf vertrauen, dass wir geliebte Kinder himmlischer Eltern sind und der Mühe wert sind und gewiss sein, dass ohne Hilfe nie allein bedeuten wird. Mit Jakob sage ich: Darum erhebt euer Herz und denkt daran, dass ihr frei seid, für euch selbst zu handeln, den Weg des immerwährenden Todes zu wählen oder den Weg des ewigen Lebens. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, versöhnt euch mit dem Willen Gottes und nicht dem Willen des Teufels. Und nachdem ihr mit Gott versöhnt seid, denkt daran, dass es nur in der Gnade Gottes ist und durch sie, dass ihr errettet werdet. Entscheiden Sie sich also für Glauben an Christus. Entscheiden Sie sich für Umkehr. Entscheiden Sie sich, sich taufen zu lassen und den Heiligen Geist zu empfangen. Entscheiden Sie sich, sich gewissenhaft auf das Abendmahl vorzubereiten und würdig davon zu nehmen. Entscheiden Sie sich, Bündnisse im Tempel zu schließen und entscheiden Sie sich, dem lebendigen Gott und seinen Kindern zu dienen. Unsere Entscheidungen bestimmen, wer wir sind und wer wir einmal werden. Ich schließe mit dem Rest von Jakobs Segen. Darum möge Gott euch vom immerwährenden Tod erwecken durch die Macht des Sühnopfers, damit ihr in das ewige Reich Gottes aufgenommen werdet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Als ich mich vor einigen Jahren auf eine Geschäftsreise vorbereitete, bekam ich Schmerzen in der Brust. Besorgt entschied sich meine Frau, mich zu begleiten. Auf der ersten Flugetappe wurde der Schmerz stärker und schließlich so schlimm, dass ich Atemnot bekam. Gleich nach der Landung fuhren wir direkt vom Flughafen zum örtlichen Krankenhaus, wo der diensthabende Arzt nach einer Reihe Untersuchungen erklärte, wir könnten unsere Reise gefahrlos fortsetzen. Wir kehrten zum Flughafen zurück und stiegen in ein Flugzeug, das uns an unser Ziel brachte. Als wir aussteigen wollten, rief der Pilot mich über die Sprechanlage aus. Ich sollte mich bitte melden. Ein Flugbegleiter kam auf mich zu und erklärte, soeben sei ein Notruf eingegangen. Ein Krankenwagen würde am Flughafen warten und uns ins Krankenhaus bringen. Wir stiegen in den Krankenwagen und wurden rasch zur örtlichen Notaufnahme gebracht. Dort warteten zwei besorgte Ärzte auf uns. Sie erklärten, dass eine Fehldiagnose erstellt worden sei. Tatsächlich habe ich eine schwere Lungenembolie, also ein Blutgerinnsel in der Lunge, und müsse sofort behandelt werden. Die Ärzte erklärten uns, dass viele Patienten an einem solchen Arterienverschluss sterben. Ihnen war klar, dass wir weit weg von zu Hause und wahrscheinlich nicht auf ein solch einschneidendes Ereignis vorbereitet waren. Also sagten die Ärzte, wenn es in Ihrem Leben noch etwas zu regeln gibt, tun Sie es jetzt. Ich weiß noch gut, wie sich in diesem angstvollen Moment meine gesamte Sichtweise fast augenblicklich änderte. Was kurz zuvor noch so wichtig schien, war plötzlich belanglos. Mein Sinn wandte sich von den weltlichen Sorgen ab und betrachtete alles aus einer ewigen Perspektive. Meine Familie, meine Kinder, meine Frau und letztendlich, was ich aus meinem Leben gemacht hatte. Wo standen wir als Familie und wo stand jeder Einzelne von uns? Lebten wir unser Leben im Einklang mit den Bündnissen, die wir geschlossen hatten und dem, was der Herr erwartet? Oder hatten wir vielleicht versehentlich zugelassen, dass die Sorgen der Welt uns von dem ablenken, was am wichtigsten ist? Bitte denken Sie über die wichtige Lektion nach, die ich aus diesem Erlebnis gelernt habe. Wir müssen unser Augenmerk von der Welt abwenden und unser Leben in Augenschein nehmen. Oder wie die Ärzte mir sagten, wenn es in Ihrem Leben noch etwas zu regeln gibt, tun Sie es jetzt. In unserer Welt herrscht ein Informationsüberfluss. Es gibt mehr und mehr Ablenkungen und es wird immer schwerer, im Trubel des Lebens den Weg zu finden und den Blick auf das zu richten, was von ewigem Wert ist. Täglich werden wir durch die sich rasant ändernde Technik mit Schlagzeilen bombardiert, die nach Aufmerksamkeit heischen. Wenn wir uns zum Nachsinnen keine Zeit nehmen, bemerken wir vielleicht nicht einmal, wie sehr diese schnelllebige Umwelt unseren Alltag und unsere Entscheidungen beeinflusst. Unser Leben besteht womöglich nur noch aus einer Flut von Informationen in Form von Memes, Videos und grellen Schlagzeilen. Manches davon mag interessant und unterhaltend sein, doch das meiste hat kaum etwas mit unserem ewigen Fortschritt zu tun. Dennoch prägt es die Art und Weise, wie wir unser irdisches Leben sehen. Diese weltlichen Ablenkungen gleichen denen in Lehis Traum. Während wir auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg voranschreiten und mit der Hand die eiserne Stange fest umfassen, hören und sehen wir diejenigen, die im großen und geräumigen Gebäude über uns spotten und mit den Fingern auf uns zeigen. Wir wollen es eigentlich nicht, aber hier und da halten wir inne und unser Blick schweift ab, weil wir doch wissen wollen, was in dem Gebäude so los ist. Manche von uns lassen vielleicht sogar die eiserne Stange los und gehen ein paar Schritte näher, um besser sehen zu können. Andere verlassen den Weg womöglich ganz, weil sie verspottet werden. Der Erretter warnte uns: Nehmt euch in Acht, dass die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren. Durch neuzeitliche Offenbarung wissen wir, dass viele berufen sind, aber wenige erwählt werden. Sie werden nicht erwählt, weil sie ihr Herz so sehr auf die Dinge dieser Welt gesetzt haben und nach den Ehren der Menschen streben. Wenn wir unser Leben in Augenschein nehmen, ist das eine Chance, das Augenmerk von der Welt abzuwenden und zu überlegen, wo wir auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg sind und ob eine Korrektur nötig ist, um sicherzustellen, dass wir uns fest an der eisernen Stange festhalten und den Blick nach vorne richten. Vor kurzem hat Präsident Russell M. Nelson eine Andacht für Jugendliche in aller Welt abgehalten. Bei diesem Anlass forderte er die jungen Leute auf, ihr Augenmerk von der Welt abzuwenden und 7 Tage lang auf soziale Medien zu verzichten. Die Jugendlichen sollten dann darauf achten, ob sie Veränderungen darin feststellen, wie sie sich fühlen, woran sie denken und sogar, wie sie denken. Präsident Nelson forderte die Jugendlichen dann auf, stellt gemeinsam mit dem Herrn euer Leben auf den Prüfstand, um sicherzustellen, dass ihr euch in jeder Hinsicht auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg findet. Er sprach ihnen Mut zu, falls sie etwas in ihrem Leben ändern müssen, und sagte, heute ist der ideale Zeitpunkt, sich zu ändern. Wenn wir prüfen, was wir in unserem Leben ändern müssen, stellen wir uns vielleicht diese praktische Frage. Wie können wir uns über die Ablenkungen dieser Welt erheben und die vor uns liegende Ewigkeit fest im Blick behalten? 2007 hat Präsident Dallin H. Oaks eine Generalkonferenzansprache mit dem Titel Gut, besser, am besten gehalten. Daran erklärt er, wie wir angesichts der vielen gegensätzlichen Anforderungen des Lebens Prioritäten setzen können. Er gab den Rat, wir müssen einiges tun, einiges, was gut ist, aufgeben, um etwas anderes zu wählen, was besser oder am besten ist. Weil wir dadurch Glauben an den Herrn Jesus Christus entwickeln und unsere Familie stärken. Ich glaube, das Beste im Leben ist auf Jesus Christus ausgerichtet und darauf, dass wir ewige Wahrheiten begreifen, wie die, wer er ist und in welcher Beziehung wir zu ihm stehen. Bei unserem Streben, den Erretter zu erkennen, dürfen wir die grundlegende Wahrheit, wer wir sind und warum wir hier sind, nicht außer Acht lassen. Amulek erinnert uns daran, dass dieses Leben die Zeit ist, sich vorzubereiten, Gott zu begegnen. Die Zeit, die uns gegeben ist, damit wir uns auf die Ewigkeit vorbereiten. Ein bekanntes Sprichwort lautet, wir sind keine menschlichen Wesen, die geistige Erfahrungen machen. Wir sind geistige Wesen, die menschliche Erfahrungen machen. Für unseren ewigen Fortschritt ist es unabdingbar, dass wir unsere göttliche Herkunft begreifen. Das kann uns von den Ablenkungen im Erdenleben befreien. Der Retter hat gelehrt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Präsident Joseph F. Smith hat verkündet, die größte Leistung, die die Menschen in dieser Welt vollbringen können, besteht darin, dass sie sich mit göttlicher Wahrheit vertraut machen. Und zwar so gründlich, so vollkommen, dass das Beispiel oder Verhalten keines Wesens in der Welt sie jemals von der erlangten Erkenntnis abbringen kann. In der heutigen Welt tobt ein hitziger Streit um Wahrheit. Jede Seite beansprucht für sich, als sei Wahrheit etwas Relatives und könne frei interpretiert werden. Der junge Joseph Smith berichtete, so groß waren die Verwirrung und der Streit zu seinen Lebzeiten, dass es gar nicht möglich war, mit Sicherheit zu entscheiden, wer nun Recht und wer Unrecht hatte. Inmitten dieses Wortkriegs und Tumults der Meinungen suchte der göttliche Führung, indem er nach Wahrheit suchte. Bei der Frühjahrskonferenz erklärte Präsident Nelson, wenn wir die geringste Hoffnung haben wollen, diese Unzahl von Stimmen und menschlichen Philosophien, die die Welt Wahrheit bekämpfen, zu prüfen, müssen wir lernen, Offenbarung zu empfangen. Wir müssen lernen, uns auf den Geist der Wahrheit zu verlassen, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. In einer Welt, in der man sich immer mehr auf eine auf verzerrter Wahrheit beruhende Realität schafft, müssen wir uns die Worte Jakobs in Erinnerung rufen. Der Geist spricht die Wahrheit und lügt nicht. Darum spricht er von Dingen, wie sie wirklich sind und von Dingen, wie sie wirklich sein werden. Darum werden uns diese Dinge klar kundgetan zur Errettung unserer Seele. Wenn wir unser Augenmerk von der Welt abwenden und unser Leben in Augenschein nehmen, dann ist jetzt die Zeit, darüber nachzudenken, was wir ändern müssen. Wir können große Hoffnung aus dem Wissen schöpfen, dass unser Vorbild Jesus Christus uns auch hierbei den Weg gewiesen hat. Vor seinem Tod und seiner Auferstehung, als er sich mühte, seinen Jüngern seine göttliche Rolle begreiflich zu machen, erinnerte er sie daran, dass ihr in ihm Frieden haben können. In der Welt seid ihr in Bedrängnis. Aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Ich gebe für den Erretter Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Als ich mich neulich mit einem Freund unterhielt, erzählte er mir, dass er sich als junges, neu getauftes Mitglied der Kirche in seiner Gemeinde auf einmal fehl am Platz fühlte. Die Missionare, die ihm das Evangelium näher gebracht hatten, waren versetzt worden und er hatte das Gefühl, am Rand zu stehen. Da er keine Freunde in der Gemeinde hatte, suchte er seine alten Freunde auf und ging mit ihnen Beschäftigungen nach, die ihn vom Besuch der Versammlungen der Kirche abhielten und letztendlich dazu führten, dass er von der Herde abirrte. Mit Tränen in den Augen beschrieb er mir, wie dankbar er dem Gemeindemitglied ist, das auf ihn zuging und ihn herzlich und mit offenen Armen einlud, wieder zurückzukommen. Innerhalb weniger Monate kehrte er in die Sicherheit der Herde zurück, wodurch nicht nur er, sondern auch andere gestärkt wurden. Wie dankbar sind wir doch dem Hirten in Brasilien, der sich eines jungen Mannes annahm, Elder Carlos Agodoy, der nun als ein Mitglied der Präsidentschaft der 70er hinter mir sitzt. Es ist erstaunlich, dass solche kleinen Bemühungen ewige Folgen haben können. Diese Wahrheit ist ein Kernpunkt des Betreuungsprogramms der Kirche. Der Vater im Himmel kann unsere einfachen täglichen Bemühungen in ein Wunder verwandeln. Vor nur 6 Monaten gab Präsident Russell M. Nelson bekannt, der Herr hat wichtige Anpassungen an der Art und Weise vorgenommen, wie wir uns umeinander kümmern. Er erklärte, wir verfolgen nun einen neuen, heiligeren Ansatz, sich anderer anzunehmen und für sie zu sorgen. Wir sprechen künftig einfach von Betreuung. Präsident Nelson erklärte auch, ein Merkmal der wahren und lebendigen Kirche des Herrn wird immer sein, dass es eine Struktur und Anleitung dafür gibt, wie man sich um die einzelnen Kinder Gottes und deren Familien kümmern soll. Da dies die Kirche des Herrn ist, nehmen wir als seine Diener uns des Einzelnen an, so wie der Herr es getan hat. Wir dienen in seinem Namen mit seiner Macht und Vollmacht und mit seiner liebevollen Güte. Es ist unglaublich, wie Sie auf diese Bekanntgabe reagiert haben. Uns wurde berichtet, dass die Veränderungen gemäß der Weisung unseres lebenden Propheten in nahezu jedem Pfahl der Welt mit großem Erfolg eingeführt wurden. Beispielsweise sind betreuende Brüder und Schwestern Familien zugewiesen worden. Betreuungspaare, in die auch die jungen Männer und die jungen Damen einbezogen wurden, sind gebildet worden und Auswertungsgespräche werden geführt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass 6 Monate vor der gestrigen Ankündigung ein neues Gleichgewicht zwischen dem Evangeliumsunterricht zu Hause und dem in der Kirche herzustellen, eine ähnliche Offenbarung zum Thema Betreuen ergangen ist. Wenn wir ab Januar 1 Stunde weniger beim Gottesdienst verbringen, wird alles, was wir beim Betreuen gelernt haben, uns helfen, diese Lücke durch edlere und heiligere Erfahrungen bei einem Sabbat zu Hause, mit der Familie und lieben Freunden auszugleichen. Nun, da die Organisationsstruktur vorhanden ist, fragen wir uns vielleicht, woher wissen wir, ob wir auf die Weise des Herrn betreuen? Helfen wir dem guten Hirten so, wie er es beabsichtigt hat? Neulich lobte Präsident Henry B. Eyring in einer Diskussionsrunde die Mitglieder dafür, wie sie sich auf diese bedeutenden Veränderungen eingestellt haben. Er sagte jedoch auch, er hoffe von Herzen, dass die Mitglieder erkennen, dass Betreuen mehr ist, als einfach nett zu sein. Damit ist nicht gemeint, dass es unbedeutend ist, nett zu sein. Doch wer den wahren Geist des Betreuens verstanden hat, weiß, dass es über einfache Freundlichkeit weit hinausgeht. Wenn wir auf die Weise des Herrn betreuen, kann damit ein weitreichender positiver Einfluss erzielt werden, der, wie bei Elder Godoy, in alle Ewigkeit fortwirkt. Der Erretter hat durch sein Beispiel gezeigt, wie man sich um andere kümmert, getragen von Liebe. Er hat seine Mitmenschen geliebt, sie unterwiesen, für sie gebetet, sie getröstet und sie gesegnet und dabei alle aufgefordert, ihm nachzufolgen. Wenn die Mitglieder der Kirche andere in einer höheren und heiligeren Weise betreuen, bemühen sie sich gebeterfüllt darum, so zu dienen, wie er es tun würde. Diejenigen trösten, die des Trostes bedürfen, immer über die Kirche wachen und bei ihnen sein und sie stärken, das Haus eines jeden Mitglieds besuchen und jedem helfen, Jesus Christus wahrhaft nachzufolgen. Um an Schwester Corden anzuknüpfen, Ein wahrer Hirte liebt seine Schafe, kennt ein jedes beim Namen und hat ein persönliches Interesse an ihm. Ein alter Freund von mir war sein Leben lang Viehzüchter. Es war harte Arbeit, in den rauen Rocky Mountains Rinder und Schafe zu züchten. Er erzählte mir einmal davon, welche Schwierigkeiten und Gefahren mit der Schafzucht verbunden waren. Im Vorfrühling, erzählte er, wenn der Schnee auf dem weiten Höhenzug größtenteils geschmolzen war, brachte er die etwa 2000 Schafe umfassende Herde der Familie für den Sommer in die Berge. Dort wachte er über die Schafe bis zum späten Herbst. Dann wurden sie von der Sommerweide zu einer Winterweide in der Wüste gebracht. Er erklärte, wie schwierig es war, eine Schafherde dieser Größe zu hüten. Die Tage waren lang und die Nächte kurz. Er musste lange vor Sonnenaufgang aufstehen und war erst lange nach Sonnenuntergang mit der Arbeit fertig. Allein hätte er es unmöglich schaffen können. Andere halfen ihm, die Herde zu hüten. Erfahrene Rancharbeiter und auch einige jüngere Arbeiter, die von der Weisheit der Älteren profitierten. Außerdem brauchte er zwei alte Pferde, zwei junge Hengste, die eingearbeitet werden mussten, zwei alte Schäferhunde und 2 bis 3 Welpen. Im Laufe des Sommers waren mein Freund und seine Schafe Wind und Regen, Krankheit, Verletzungen, Dürre und fast jeder erdenklichen Beschwernis ausgesetzt. In manchen Jahren mussten sie den ganzen Sommer über Wasser herbeischaffen, um die Schafe am Leben zu halten. Und wenn jedes Jahr im Spätherbst das Winterwetter bevorstand und die Schafe ins Tal gebracht und gezählt wurden, fehlten meist über 200 Schafe. Die 2000-köpfige Herde, die im Vorfrühling ins Gebirge gebracht worden war, bestand dann noch aus weniger als 1800 Schafen. Die meisten der fehlenden Schafe waren nicht an einer Krankheit oder eines natürlichen Todes gestorben, sondern Raubtieren wie Pumas oder Kojoten zum Opfer gefallen. Die Raubtiere fielen meistens über Lämmer her, die die Sicherheit der Herde verlassen und sich dem Schutz ihres Hirten entzogen hatten. Bitte denken Sie einen Moment darüber nach, was dies in einem geistigen Kontext bedeutet. Wer ist der Hirte? Wer ist die Herde? Wer sind diejenigen, die dem Hirten helfen? Der Herr Jesus Christus hat gesagt, ich bin der gute Hirt, ich kenne die Meinen und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Auch der Prophet Nephi hat erklärt, Jesus wird seine Schafe weiden und in ihm werden sie Weidegrund finden. Es schenkt mir tiefen Frieden zu wissen, dass der Herr mein Hirte ist und dass er jeden von uns kennt und für uns sorgt. Wenn wir in unserem Leben Wind und Regen, Krankheit, Verletzungen und Dürre ausgesetzt sind, wird sich der Herr, unser Hirte, unserer annehmen. Er wird unsere Seele heilen. So wie mein Freund seine Schafe mit der Hilfe alter und junger Arbeiter, Pferde und Schäferhunde hütete, braucht auch der Herr Hilfe bei der schwierigen Aufgabe, die Schafe in seiner Herde zu hüten. Als Kinder unseres liebevollen Vaters im Himmel und als Schafe in seiner Herde genießen wir den Segen, dass Jesus Christus sich um jeden Einzelnen von uns kümmert. Zugleich haben wir die Aufgabe, uns auch als Hirten um unsere Mitmenschen zu kümmern. Wir hören auf die Worte des Herrn, du sollst mir dienen und in meinem Namen hingehen und meine Schafe sammeln. Wer ist ein Hirte? Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind im Reich Gottes ist ein Hirte. Eine Berufung ist dazu nicht nötig. Sobald wir aus dem Wasser der Taufe hervorkommen, sind wir zu diesem Werk berufen. Wir kümmern uns liebevoll um andere, weil der Erlöser es uns geboten hat. Alma betont, denn welcher Hirte, der viele Schafe hat, wacht nicht über sie, damit die Wölfe nicht in seine Herde einfallen und sie fressen. Verjagt er sie nicht? Wenn unser Nächster zeitlich oder geistig Not leidet, eilen wir ihm zu Hilfe. Wir tragen des anderen Last, damit sie leicht sei. Wir trauern mit den Trauernden. Wir trösten diejenigen, die des Trostes bedürfen. Der Herr erwartet das liebevoll von uns. Eines Tages wird er uns dafür zur Rechenschaft ziehen, wie sorgsam wir seine Herde betreut haben. Mein Freund, der Schafhirte, hat einen weiteren wichtigen Aspekt erwähnt, auf den es beim Hüten der Schafe auf der Weide ankommt. Er berichtete, dass insbesondere die Schafe, die sich verirrt hatten, den Angriffen von Raubtieren ausgesetzt waren. Seine Arbeiter und er verbrachten sogar bis zu 15% ihrer Zeit damit, nach verlorenen Schafen zu suchen. Je schneller sie ein verlorenes Schaf fanden, bevor es sich zu weit von der Herde entfernte, desto wahrscheinlicher war es, dass es unversehrt blieb. Um verlorene Schafe wiederzufinden, brauchten sie viel Geduld und Disziplin. Vor etlichen Jahren stieß ich in einem Lokalblatt auf einen Artikel, den ich so interessant fand, dass ich ihn aufhob. Die Schlagzeile auf der ersten Seite lautete: Hartnäckiger Hund lässt verlorene Schafe nicht im Stich. In dem Artikel ging es um ein paar Schafe, die zu einer Ranch in der Nähe des Grundbesitzes meines Freundes gehörten und die aus irgendeinem Grund auf der Sommerweide zurückgelassen worden waren. 2 oder 3 Monate später waren sie hilflos in den Bergen eingeschneit. Als die Schafe zurückgelassen wurden, blieb der Schäferhund bei ihnen, weil es seine Pflicht war, die Schafe zu hüten und zu beschützen. Er weigerte sich, seinen Wachtposten zu verlassen. Er blieb dort, lief monatelang in der Kälte und im Schnee um die verlorenen Schafe herum und beschützte sie vor Kojoten, Pumas und anderen Raubtieren. Er blieb dort, bis er die Schafe sicher zu ihrem Hirten und der Herde zurückführen konnte. Das Bild auf der Titelseite dieses Artikels lässt den Charakter in den Augen und dem Verhalten dieses Hütehundes erkennen. Im Neuen Testament finden wir ein Gleichnis und Weisungen des Erretters, die uns weiteren Einblick geben, welche Aufgabe wir als Hirten und betreuende Schwestern und Brüder im Hinblick auf die verlorenen Schafe haben. Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Wenn wir die Botschaft dieses Gleichnisses zusammenfassen, finden wir diesen wertvollen Rat. Erstens müssen wir feststellen, welche Schafe verloren gegangen sind. Zweitens suchen wir nach ihnen, bis wir sie gefunden haben. Drittens müssen wir, wenn wir sie gefunden haben, sie vielleicht auf die Schultern nehmen, um sie nach Hause zu bringen. Viertens umgeben wir sie mit Freunden, wenn sie zurückgekehrt sind. Brüder und Schwestern, bei der Betreuung der verlorenen Schafe stellen sich uns vielleicht unsere größten Herausforderungen, doch auch der Lohn wird der größte sein. Die Mitglieder der Kirche im Buch Mormon wachten über ihr Volk und nährten es mit dem, was die Rechtschaffenheit betrifft. Wir können ihrem Beispiel folgen, wenn wir daran denken, dass wir uns bei der Betreuung vom Geist führen lassen, flexibel sein und sie den Bedürfnissen des einzelnen Mitglieds anpassen sollen. Es ist auch äußerst wichtig, dass wir den Mitgliedern und Familien helfen, sich auf die für sie als nächstes anstehende heilige Handlung vorzubereiten, ihre Bündnisse zu halten und eigenständig zu werden. Jede Seele ist dem Vater im Himmel kostbar. Er ruft jeden von uns auf, anderen beizustehen, und es ist ihm so unendlich wichtig, weil dies sein Werk und seine Herrlichkeit ist. Es ist buchstäblich das Werk der Ewigkeit. In seinen Augen hat jedes seiner Kinder unermessliches Potenzial. Er liebt sie mehr, als sie es auch nur ansatzweise erfassen können. Wie der treue Hirtenhund bleibt der Herr mit ihnen auf dem Berg und schützt sie vor Wind, Regen, Schnee und noch viel mehr. Präsident Russell N. Nelson hat uns bei der letzten Konferenz gesagt, unsere Botschaft an die Welt, und ich möchte hinzufügen, an unsere zu betreuende Herde, ist einfach und aufrichtig. Wir laden alle Kinder Gottes auf beiden Seiten des Schleiers dazu ein, zu ihrem Erretter zu kommen, die Segnungen des Heiligen Tempels zu empfangen, dauerhafte Freude zu haben und sich für das ewige Leben bereit zu machen. Mögen wir unseren Blick erheben und diese prophetische Vision vor Augen haben, damit wir Seelen zum Tempel und schließlich zu unserem Erretter Jesus Christus führen können. Er erwartet nicht von uns, dass wir Wunder vollbringen. Er bittet uns nur darum, dass wir unsere Brüder und Schwestern zu ihm bringen. Denn er hat die Macht, Seelen zu erlösen. Dann nämlich kann und wird sich diese Verheißung für uns erfüllen. Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Davon und von Jesus Christus als unserem Erretter und Erlöser gebe ich Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Am Ende der Konferenz bedanken wir uns herzlich bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, diese Versammlungen vorzubereiten. Wir danken allen, die zu uns gesprochen haben oder die uns mit erbaulicher Musik erfreut haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser lieber Prophet, Präsident Russell M. Nelson. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied Our Prayer to Thee. Danach spricht Elder Michael John U. Tay von den 70ern das Schlussgebet und die Konferenz wird dann für 6 Monate vertagt.
Dies war eine inspirierende und historische Konferenz. Voller Begeisterung blicken wir in die Zukunft. Wir wurden dazu angespornt, besser zu handeln und besser zu sein. Von diesem Rednerpult aus haben uns unsere Generalautoritäten und führenden Amtsträger wunderbare Botschaften vermittelt und die Musik war großartig. Ich fordere Sie auf, sich mit diesen Botschaften zu befassen. Beginnen Sie diese Woche damit. Darin kommen die Absichten und der Wille des Herrn für sein Volk zum Ausdruck, die er uns zu dieser Zeit vermitteln will. Der neue, auf das Zuhause ausgerichtete, von der Kirche unterstützte, ganzheitliche Lehrplan hat das Potenzial, die Macht der Familie zu entfesseln, wenn sich jede Familie gewissenhaft und sorgfältig daran hält und aus ihrem Zuhause einen Zufluchtsort des Glaubens macht. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie eifrig daran arbeiten, Ihr Zuhause zum wichtigsten Ort für das Lernen des Evangeliums zu machen, dann wird der Sabbat für Sie im Laufe der Zeit zu einer Wonne. Ihre Kinder werden mit Freuden die Lehren des Erretters lernen und danach leben. Und der Einfluss des Widersachers in Ihrem Leben und Ihrem Zuhause wird abnehmen. In Ihrer Familie wird es einschneidende, bleibende Veränderungen geben, die Sie als Familie stärken. Während dieser Konferenz haben wir unseren Entschluss gefestigt, uns jedes Mal, wenn wir von seiner Kirche sprechen, zu bemühen, den Herrn Jesus Christus zu ehren. Das ist sehr wichtig. Ich verheiße Ihnen, wenn wir beständig genauestens darauf achten, die richtige Bezeichnung für die Kirche des Erretters und deren Mitglieder zu gebrauchen, führt dies für die Mitglieder seiner Kirche zu vermehrtem Glauben und gewährt ihnen Zugang zu größerer geistiger Kraft. Wenden wir uns nun dem Thema Tempel zu. Wir wissen, dass die Zeit, die wir im Tempel verbringen, für unsere Errettung und Erhöhung und die unserer Familie entscheidend ist. Nachdem wir selbst die heiligen Handlungen des Tempels empfangen und heilige Bündnisse mit Gott eingegangen sind, braucht jeder von uns die fortwährende geistige Stärkung und Belehrung, die nur im Haus des Herrn möglich ist. Und unsere Vorfahren brauchen uns als Stellvertreter. Denken Sie an die große Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes. Schon vor der Grundlegung der Welt hat er einen Weg geschaffen, damit jeder, der gestorben ist, ohne vom Evangelium zu wissen, die Segnung des Tempels empfangen kann. Diese heiligen Tempelzeremonien sind schon uralt. Für mich ist diese Altertümlichkeit spannend und ein weiterer Beweis ihrer Echtheit. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Angriffe des Widersachers werden exponentiell stärker und vielfältiger. Noch nie war es für uns notwendiger, regelmäßig im Tempel zu sein. Ich bitte Sie inständig, Gebet erfüllt, darüber nachzudenken, wie Sie Ihre Zeit nutzen. Investieren Sie Zeit in Ihre Zukunft und in die Ihrer Familie. Wenn es bei Ihnen einen Tempel in erreichbarer Nähe gibt, fordere ich Sie eindringlich auf, eine Möglichkeit zu finden, sich regelmäßig Zeit für den Herrn einzuplanen und in seinem heiligen Haus zu sein. halten Sie sich dann genauestens an Ihr Vorhaben. Ich verheiße Ihnen, dass der Herr die Wunder wirken wird, von denen er weiß, dass Sie sie brauchen, wenn Sie Opfer bringen, um ihn in seinem Tempel zu dienen und ihn dort zu verehren. Derzeit haben wir 159 geweihte Tempel. Die richtige Wartung und Instandhaltung dieser Tempel ist uns sehr wichtig. Im Laufe der Zeit müssen Tempel zwangsläufig renoviert und erneuert werden. Zu diesem Zweck werden derzeit Pläne entworfen, den Salt Lake Tempel und andere Tempel aus der Zeit der Pioniere zu renovieren und zu erneuern. Einzelheiten zu diesen Projekten werden bekannt gegeben, sobald die Pläne ausgearbeitet wurden. Heute freuen wir uns, den Bau von 12 weiteren Tempeln anzukündigen. Diese Tempel werden in den folgenden Standorten gebaut: Mendoza in Argentinien, Salvador in Brasilien, Yuba City in Kalifornien, Phnom Penh in Kambodscha, Praia in Kap Verde, Jigo in Guam, Puebla in Mexiko, Auckland in Neuseeland, Lagos in Nigeria, Davao in den Philippinen, San Juan in Puerto Rico, und Washington County in Utah. Der Bau und die Instandhaltung von Tempeln mag Ihr Leben nicht verändern, aber die Zeit, die Sie im Tempel verbringen, wird es ganz gewiss. Ich fordere jeden, der schon lange nicht im Tempel war, auf, sich darauf vorzubereiten und so schnell wie möglich wieder in den Tempel zu gehen. Und dann fordere ich Sie auf, Gott im Tempel zu dienen und darum zu beten, die grenzenlose Liebe, die der Erretter für Sie empfindet, intensiv zu verspüren, damit ein jeder von Ihnen ein persönliches Zeugnis dafür erlangen möge, dass der Herr dieses heilige, zeitlose Werk noch immer führt. Brüder und Schwestern, ich danke Ihnen für Ihren Glauben und Ihre Unterstützung. Ich habe Sie lieb und gebe Ihnen meinen Segen, dass Sie sich an den Worten des Herrn weiden und seine Lehren in Ihrem Leben in die Tat umsetzen mögen. Ich versichere Ihnen, dass in der Kirche noch immer Offenbarung empfangen wird und dies auch so bleibt, bis die Pläne Gottes verwirklicht sind und der erhabene Jahwe sagt, das Werk ist getan. Ich segne Sie mit vermehrtem Glauben an Gott und sein heiliges Werk und mit Glauben und Geduld, Ihre individuellen Herausforderungen im Leben zu ertragen. Ich segne Sie, dass Sie beispielhafte Heilige der letzten Tage werden können. Damit segne ich Sie und gebe Ihnen Zeugnis. Gott lebt. Jesus ist der Messias. Dies ist seine Kirche. Wir sind sein Volk. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt in Dankbarkeit vor dir am Ende dieser historischen und inspirierenden Generalkonferenz. Wir danken dir, Vater, für unseren lebenden Propheten auf der Erde, für Präsident Russell M. Nelson und für 14 weitere Männer, die wir unterstützen, als Propheten, Seher und Offenbarer. Wir bitten einen Segen auf sie, dass du sie mit Gesundheit und Stärke segnest und dass wir dein Wort in alle Welt hinaustragen können. Wir sind dir wahrhaft dankbar, dass wir Offenbarung und Führung von dir durch sie empfangen können. Mögen wir all dies nun mit uns nach Hause nehmen, in unser Leben, in unseren Alltag, zu unseren Freunden, und mögen wir weise sein, dass wir uns um eine Bestätigung von dir bemühen und um weitere Offenbarung, wie wir all dies und in unserem Leben anwenden können, damit es uns zum Segen gereicht. Wir sind wirklich dankbar für unsere Tempel, für die Tempel, die angekündigt wurden und für die Segnungen, die diese Tempel für all deine Kinder in aller Welt darstellen. Wir danken dir, Vater. Wir sind dir so dankbar für deine Großzügigkeit und dafür, dass du immer für uns da bist und dass du all deine Kinder in der Welt führst. Wir bitten dich, dass du auf uns aufpasst, wenn wir uns nun auf den Weg nach Hause machen, begeben, dass wir uns an das erinnern, was wir gehört haben und dass wir wissen, wie wir dir nachfolgen können. Wir bitten dich, dass unsere Bekehrung sich vertieft und dass wir uns dir und deinem Sohn zuwenden und dass wir durch dich und deinem Sohn gestärkt werden. Wir bitten dich, sind dir dankbar für deinen Diener, Präsident M. Russell Ballard, für unseren Bruder und lieben Präsidenten. Bitte sei bei der Familie Ballard und bei Bruder Ballard und tröste sie und gib ihnen die Kraft, die sie brauchen. Wir haben dich lieb und sagen all dies im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war eine Übertragung von der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.